Gut, ich will am Anfang mal noch mal kurz die drei Punkte erwähnen vom letzten Mal und dann gehen wir wieder in unser Thema rein, wo wir vor 14 Tagen aufgehört haben. Also noch mal zum vergangenen Sonntag. Wir hatten ja das Seminar über Lebensaufarbeitung, Blutzellenreinigung mit den Leitern und den Sonntag hatte ich ja dann offen gemacht und das Thema 4, dann wie bleibe ich frei? Und das betrifft ja jeden Einzelnen, da, wie gesagt, sind ja schon fast alle durch aus der Gemeinde. Und das betrifft dich ja dann ganz persönlich, wie bleibe ich in dieser Freiheit? Und das ist dann deine eigene Verantwortung, weil der Herr setzt dich frei. Und dann dieses Territorium zu sichern, deinen Garten, in den er dich gestellt hat, wieder zu bewahren und deine Autorität in Christus auszuüben, das ist dann deine Verantwortung, die Schritte eines Jüngers zu gehen. Und da hatte ich drei Punkte erwähnt, da kann man das Stück dran festmachen, das möchte ich nochmal kurz erwähnen, weil das ist wichtig, nochmal das zu wiederholen, dass das nicht verloren geht, weil das darf in unseren Alltag alles mit einfließen. Das ist unser tägliches Leben als Christ, was sich dort wiederholt in diesen drei Punkten. Und das erste wäre, wie werde ich frei und wie bleibe ich frei? Der Leano hat es schon super gemalt heute durch das Kreuz. Ja, das ist das Zentrum unseres Glaubens und dort muss ich alles irgendwo wieder treffen. Und wenn du über das Kreuz sprichst, dann bestätigt das der Heilige Geist. Er bestätigt nur Jesus und sein Kreuz. Er bestätigt keinen Menschen und keine Theologie. Er bestätigt nur Jesus und sein Sühneopfer. So, und das Kreuz hat zwei Seiten. Ich gehe noch mal ins Detail. Ich erwähne noch mal zur Wiederholung, weil das ist wichtig für uns, dass das Kreuz zwei Seiten hat, so wie das Schwert, was aus dem Mund von Jesus kommt, auch zwei Schneiden hat. Und das erste ist, das Kreuz bringt dir alle Segnung. Es bringt dir Heilung, Freisetzung, Vergebung, Versöhnung, Befreiung, Annahme. All das, dieses komplette Paket des Vaters im Sühneopfer seines Sohnes ist für jeden verfügbar, der es nimmt. Der sich demütigt und der es glaubt, empfängt all das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber dann hat das Kreuz auch noch eine Rückseite. Und Jesus sagt, der Weg ist schmal und die Pforte ist eng, die zum Leben führt. Das heißt, durch das Kreuz hindurch gehen wir auf diesen schmalen Weg, dann bis wir in das Reich Gottes kommen. Und dieser Weg ist beschwerlich und dieser Weg ist nicht so einfach, aber dieser Weg führt zum Leben. Und dieser Weg bedeutet, ich muss das Kreuz täglich in meinem Leben anwenden. Das heißt, das Kreuz hat seine Segnung, wenn wir es jetzt vor uns sehen, ich empfange all das, die Liebe des Vaters, die Vergebung, die Versöhnung, die Heilung, die Freisetzung, das ewige Leben in Christus, die neue Identität, ich empfange es. Aber durch das Kreuz hindurch bleibe ich in Christus. Und das heißt, die Anforderung des Kreuzes sind wichtig, um im Sieg in der Freiheit zu bleiben, um überhaupt im Reich Gottes anzukommen. Und Jesus hat es gesagt in Matthäus 16, noch mit dem Kreuz, dass man sich selbst verleugnet, das Kreuz aufnimmt und Jesus täglich nachfolgt. Und dann sagt er, wer seinen eigenen Willen retten will, der wird es verlieren. Und wer sein eigenes Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und da steckt ganz viel da drin. Ich habe das letzte Mal ausführlich erklärt, aber nochmal zur Wiederholung. Es geht nicht darum, dass du jetzt tot umfällst und dein ewiges Leben empfängst, sondern hier geht es darum, dass du hier im Griechischen steht dein Psyche, dein psychisches Eigenleben, all das, was deine Emotionen, deinen Eigenwillen und deinen Verstand ausmacht, das muss mit Christus am Kreuz sterben. Damit du in den Willen Gottes, der immer vollkommen und gut ist, und in den erneuerten Verstand hineinkommst, Buße beginnt mit Erneuerung des Verstandes, und damit deine Emotionen geheilt werden und damit sie in die Freiheit kommen, nur haben wir heute früh drüber geredet, alle Zeit in der Freude des Heiligen Geistes, die Freude des Herrn unsere Stärke ist. Amen. So, aber das kommt nur, wenn wir unser psychisches Eigenleben, weil unsere Seele führt uns in einer Achterbahn. Und wenn das mit Christus stirbt, kommen wir in das stabile, kontinuierliche Auferstehungsleben in Jesus Christus. Und so nennt Paulus die Christen, die sich davor befinden, vor dem Kreuz, die nur auf die Segnung aus sind, aber sich weigern, den Anspruch von Jesus, Gehorsam zu leisten und durch das Kreuz ins Leben zu kommen, nennt Paulus die seelischen Christen. Und ihr Leben, das geht mal rauf und runter, hoch und rüber und manche fallen dann ab. Aber du erkennst einen stabilen Christen, der Paulus nennt sie den geistlichen Christen, ist der, der das erkannt hat, dass nach dem Kreuz die Freiheit kommt, auch wenn es erstmal weh tut, aber danach kommt das Leben. Und den erkennst du daran, dass er einen ganz stabilen, gegründeten Charakter hat und der einfach treu ist in allen Dingen, ihm Jesus täglich nachfolgt in den Dingen, die er uns aufgetragen hat und einen kontinuierlichen Weg geht, geleitet durch den Heiligen Geist und einen nüchternen, stabilen Charakter hat. Dort will der Herr uns hinbringen. So, und dann bleibst du auch frei, weil wie hat der Feind Zugang zu einem Christen, wenn er ihm die Tür öffnet? Epheser 4, 27 gibt dem Teufel keinen Raum. So kann auch ein Christ dämonisch belastet sein, auch in seinem Geist, wenn er dem Teufel die Türen öffnet. Und das kommt von der Generation her, Generationssünden, Generationsflüche plus den eigenen Dingen dazu. Und dann öffnen wir ihm die Tür und er geht rein und nutzt jedes legale Anrecht. Und was tut er dort in einem Christen? Er verhindert den Segen Gottes. Der Teufel hat nur zwei Absichten und in diesem Kampf steht jeder Mensch drin. Also jeder, ich rede jetzt von Christen. Und die erste Absicht ist, er will dich unbedingt abhalten, das Evangelium anzunehmen. Und wenn ihm das nicht gelungen ist und du bist zu Jesus durchgedrungen, dann versucht er mit aller Kraft, den Segen des Vaters zu verhindern und dich von dem Weg abzubringen und zum Abfall zu führen. Das ist seine Strategie und diesem Kampf bist du täglich jede Sekunde ausgesetzt. Deswegen, das Kreuz macht dich frei und durch das Kreuz bleibst du frei. Das ist simpel, aber das hat es in sich. Wo Jesus sagt, dein komplettes psychisches Eigenleben verlieren. Wie wir in Epheser 2, 1 bis 3 lesen, das ist diese Eigenschaft der gefallenen Schöpfung, wo wir alle herkommen. Wir taten die Lüste und Begierden unseres Fleisches, unsere Gedanken und unseres Eigenwillens, steht dort. Und wir waren Kinder des Zorns. Unter der Herrschaft des Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich Satan, und waren Kinder des Zorns, wie alle anderen auch. Und von dem, der nächste Vers ist dort, die Gnade Gottes hat uns errettet. Von dem hat Gott uns errettet. Von unserem Eigenwillen, von unseren eigenen Gedanken, von unseren Emotionen, Lüsten, Begierden, denen wir nachgefolgt sind ohne Christus. Das heißt, ein Mensch ohne Christus, der erste Adam, hat diese ganzen Eigenschaften. Und das Kreuz macht dich auch davon frei, und kommt in eine Freiheit hinein, dass Gott deine Emotionen heilt, dass er deine Gedanken erneuert durch das Wort Gottes und dass er durch den Heiligen Geist dir den Willen Gottes offenbart und du ihm demütig jeden Tag gehorsam folgst. So kannst du es ganz einfach einteilen, wenn dort steht, die Kinder des Ungehorsams, die in der Knechtschaft des Teufels stehen, da kommen wir alle her, sind die Kinder des Gehorsams, die Kinder Gottes. Amen. Es gibt zig Bibelstellen, die das belegen, bis hin zu Johannes, ganz ausführlich beschrieben. Ich nenne nur mal so ein paar Punkte, weil das lässt sich leichter merken. Kinder Gottes sind Kinder des Gehorsams aus Liebe. Abgefallene Christen und Ungläubige sind Kinder des Ungehorsams unter dem Zorn Gottes und der Knechtschaft des Teufels. So, und wie bleiben wir frei, indem wir das Kreuz täglich anwenden? Wir müssen uns das mal vor Augen halten. Wir haben heute Jesus angebetet, seine Gegenwart ist immer noch da. Und Jesus ist was? Jesus ist Gott. Und Gott hat uns erschaffen. In sein Ebenbild, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn anzubeten. Und Gott hat uns in Christus wieder erschaffen. Und Jesus hat den absoluten Absolutheitsanspruch auf dein Leben. Und wenn du ihm diesen Absolutheitsanspruch einräumst, indem du dich demütigst und ihm gehorsam bist, täglich, das tust, was sein Wort beschreibt, dann bist du alle Zeit im Segen, unantastbar für alle Dämonen gefallenen Engel, egal was sich hier auf diesem Planeten ereignen wird, du bist unantastbar für die Mächte der Finsternis. Weil Jesus hat sie besiegt durch das Kreuz. Und wenn du im Kreuz bleibst, bist du unter dem Schutz Gottes, des Vaters. Amen. Gut, diesen Punkt aber der Absolutheitsanspruch von Jesus besteht. Der Punkt 2, da hängt ganz eng damit zusammen, was hat uns Jesus erkauft? Wer steht hinter dem Kreuz? Der Vater. Der Vater gab uns seinen Sohn. Und das Zweite, was wir unbedingt dringend brauchen, um frei zu bleiben und überhaupt frei zu werden von aller Ablehnung, von all diesen Dingen. Jeder Christ hat mit Ablehnung zu tun gehabt. Ich habe es ausführlich in dem Seelsorge-Seminar erklärt. Wir haben das so viel da in dieser Richtung erlebt. Du brauchst Freisetzung von diesem Geist der Ablehnung, von diesem weisen Geist. So, und was macht dich frei? Die Liebe des Vaters, Römer 5, Vers 5. Die ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Du musst gefüllt sein täglich mit der Liebe Gottes des Vaters. Jeder Mangel muss in dir gefüllt sein, sonst ziehst du ihn von Menschen, du ziehst ihn aus deinen Begabungen, du ziehst ihn aus deiner Position, dein Ansehen, und die Gemeinden sind voll von Leuten, die auf der Bühne stehen, die ihre Anerkennung von Menschen ziehen, weil sie nicht von der Liebe des Vaters gesättigt sind, weil sie diesen simplen Dingen nicht weder erkannt noch angenommen haben. Lass dich täglich füllen mit der Liebe des Vaters und entwickle eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Jesus ist der Weg, der Vater ist das Ziel. Entwickle eine lebendige, persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater. Seine Liebe und seine Disziplinierung, seine Korrektur, seine Erziehung. Denn Kinder Gottes haben ein Zeichen, sie werden vom Vater gezüchtigt und erzogen. Hebräer 12. Und wenn ihr vom Vater nicht erzogen oder gezüchtigt werdet, seid ihr uneheliche Kinder. Im Griechischen steht dort Bastarde. So, also Kinder Gottes sind diejenigen, die vom Vater erzogen werden und gefüllt sind mit seiner Liebe. Amen. Du musst immer diese zwei Dinge zusammenführen, sonst geht ein Christ in die Irre. Suche die Ehre von Gott, aber niemals bei Menschen. Lebe nicht von der Bestätigung, der Annahme der Menschen. Was Menschen über dich sagen, ist vollkommen egal. Erstmal. Was sie über dich denken. Viele machen sich Gedanken, was können die über mich sagen, was können die über mich denken. Das kommt aus Ablehnung, das kommt aus diesem weisen Geist. Das kommt daher, dass deine Seele nicht gesättigt ist in Gott, dem Vater. Denn von ihm allein kommt Annahme, Bestätigung, Zuspruch, kommt Nähe, kommt Wärme, kommt Licht, kommt Leben. Amen. Und das nicht nur erst, wenn wir im Himmel sind, sondern jetzt hier heute in unserer Mitte. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch. Denn das brauchen wir dringend, um die nächste Zeit siegreich zu überstehen. So, und dann brauchen wir, wie es heute schon im Friedgebet kam, ein gesundes Maß an Gottesfurcht. Ein ganz gesundes Maß an Gottesfurcht. Das ist für die Voraussetzung, dass die Segnung Gottes in unser Leben hineinkommt. Dann der Punkt 3. Gott lässt dich nicht dort stehen, sondern er hat dich in Christus gesetzt in eine Position der Autorität. Denn Christus hat bereits alle Mächte der Finsternis, gefallen Engel, Dämonen bereits besiegt. Und er setzt uns in eine Position der Autorität. Die Autorität in Christus sollten wir täglich ausüben. So, und ich habe das letztens schon mehrmals, für manche war das neu, auch zum Seminar, das Wort Gottes spricht über unseren geistigen Kampf, der jede Minute in unserem Leben läuft, aber der auf zwei Ebenen abgeht. Die eine Ebene ist die Dämonen und das ist das Fußvolk. Die Herkunft der Dämonen, haben mich manche gefragt, ist ein Großteil davon, sind die Geister der Nephilim, die durch die Flut umgekommen sind. Die sind immer noch da. Das sind Dämonen, die suchen einen Körper. Manchmal geht es auch um Tiere, um ihre Lust auszuleben. Die Geister der Nephilim und dann noch anderes, was die Bibel uns nicht explizit beschreibt. So, und wie sollst du mit denen kämpfen? Ja, wenn du triffst, austreiben in Jesu Namen. Markus 16, Vers 18. Die glauben, glaubt ihr alle an Jesus? Ja. Wer an Jesus glaubt, hat die Vollmacht, Autorität. Das ist das Zeichen, das denen folgt, die glauben, sie werden in neuen Sprachen reden und sie werden Dämonen austreiben. Immer wenn du einen Dämon triffst, in einem Menschen, kann auch ein Christen sein, ist deine Aufgabe in der Autorität Gottes, gegründet im Vater, gegründet in Christus, diesen Dämon zu konfrontieren, dass er sich zeigt und im Namen Jesus treibst du ihn aus und dann musst du gehorsam sein. Vorausgesetzt, du lebst in Reinheit und Heiligkeit. So, und so sollen wir mit Dämonen umgehen. Raus in Jesu Namen. Das war's. Und dafür sorgen, dass sie nicht wieder zurückkommen. Das ist das Thema. Wie bleibe ich frei? Aber mit gefallenen Engeln kannst du nicht so umgehen. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das ist das Drittel, die mit Luzifer gefallen sind. Übrigens, sein Name war im Himmel nicht Luzifer, habe ich schon erklärt, sondern war Hallel. Jeder Erzengel hat am Ende seines Namens ein El, El, hebräisch für Elohim, Gabriel, Michael. So, und Luzifer ist der Sohn der Morgenröte oder Morgenstern, der Leuchtende ist nur eine Bezeichnung. Aber sein Name war Hallel. Nur mal so nebenbei, weil es gibt auch so Dinge in die Richtung. So, und die mit ihm gefallen sind, sind ein Drittel der Engel. Und gegen die richtet sich dein täglicher Kampf. Dämonen, wenn du sie begegnest, raus. Aber gegen die vier Kategorien von gefallenen Engeln, die Paulus uns beschreibt in Epheser 6, Vers 12, gegen die ist unser täglicher Kampf jede Minute gerichtet. Weil die widerstehen dir von einer höheren Ebene, aus dem zweiten Himmel und aus dem Marienkingdom und aus der Hölle. Das sind so die drei Herrschaftssitze, wo die agieren, von wo aus sie ihre Fußsoldaten losschicken. Das ist alles Realität, ihr Lieben. So, und Paulus beschreibt diese vier Kategorien und gegen die ist ein täglicher Kampf gerichtet. Was die Simone heute im Lobpreis mitgebracht hat, nimmt das zu Herzen, das Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes. So widerstehst du ihnen. Die kannst du nicht austreiben. Du hast nirgendwo den Auftrag von Jesus, gefallene Engel auszutreiben. Nur Dämonen, das Fußvolk, aber nicht die Herrschenden darüber. Aber die bekämpfen dich pausenlos. Und dahinter, zum Beispiel, stehen sie hinter allen Weltanschauungen, hinter allen Religionen, stehen diese gefallenen Engel. Hinter Evolutionstheorie, wo unsere Kinder in der Schule ausgesetzt sind. Das sind Gedankenfestungen, die von gefallenen Engeln kommen. Kommunismus, Marxismus, Islam, was sich heute in unserem Land verbindet, wie es schon vor der Wende wurde das prophezeit. Vor der Wende gab es Prophetien, dass die Mauer fällt, der Kommunismus verschwindet für eine gewisse Zeit und dann nach mindestens ca. 30 Jahren, dass der Kommunismus wieder aufsteht, das haben wir ja im Land, wo das radikal linksgerichtete, besonders unter Jugendlichen, Neosozialismus, und dass sich das mit dem Islam, den radikalen Islam verbindet und dass das die stärkste satanische Macht der Endzeit sein wird und daher kommt der Antichrist. Und das wird sich in Deutschland auch manifestieren. Was haben wir gestern gehabt bei den Demonstrationen? Genau das. Ihr Lieben, wir müssen aufwachen. Die Worte erfüllen sich und dann John Melinda hat dasselbe prophezeit in den 90er Jahren, 97 oder 98, exakt genau dasselbe. Wer es nachlesen will, auf unserer Website alles nachzulesen. Diese Prophetien. So, hinter diesen Weltanschauungen vorn, hinter diesen befinden sich gefallene Engel. Und denen musst du widerstehen mit dem Wort der Wahrheit und dem Glauben an Gott. Weil sie wollen dir deinen Glauben an Gott stehlen. Die Evolutionstheorie will dir den Glauben an den Schöpfer stehlen. Da musst du widerstehen mit dem Glauben und dem Schwert des Geistes. Der Alex hat uns erzählt, von seinen Jugendlichen von der Gemeinde zu einer Veranstaltung mit dem Wissenschaftler aus München, führender Wissenschaftler, der gläubig geworden ist und da hat die Jugendlichen mal aufgeklärt über, dass die Evolutionstheorie nicht bewiesen werden kann. Also er hat das mit der Bibel alles belegt, weil er kennt ja das ganze Fachwissen. Fand ich sehr gut. Dieser Mann kämpft gegen gefallene Engel mit der Wahrheit des Wortes. Amen. So. Und ihr, die an der Schule seid, ihr uns ständig mit diesen Auswirkungen dieser gefallenen Engel konfrontiert werdet. Humanismus ist ein gefallener Engel. Religiosität ist ein gefallener Engel. Das Ganze mit dem Gender ist Ashtore, ist ein gefallener Engel. Die Kinder waren pausenlos bombardiert. Macht sie stark im Wort Gottes und im Glauben an Jesus Christus. In ihm gegründet und in der Wahrheit. Amen. Es geht gegen die gefallenen Engel gehen in erster Linie auf die Gedanken. Weil wenn sie die Gedanken unter Kontrolle haben, haben sie die ganze Person unter Kontrolle. Deswegen gebraucht das Wort Gottes und dann müssen sie fliehen, genauso wie für Jesus. So, den musst du widerstehen im Glauben. So, dann gibt es zwei ungesunde, da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil da hatte ich letztens keine Zeit dazu mehr. Es gibt zwei ungesunde Reaktionen von Christen auf dieses ganze Thema geistlicher Kampf und Dämonen, gefallene Engel. Zwei ungesunde Reaktionen. Und wenn du dich in der ersten Reaktion wirst du dich kaum wiederfinden, das habe ich sehr selten getroffen, aber die zweite Form sehr häufig, die man unter Christen wiederfindet. Und die erste Reaktion, das ist das, was eher selten vorkommt, das sind Leute, die ständig über Dämonen reden, die ständig über Freimaurerei und Deep State und lausig Zeugs und hinter jedem Busch einen Dämon sehen, die ständig über solche finsteren Dinge reden, wie es in der Offenbarung steht, der Gemeinde in Thyatira, die die Tiefen Satans erforschen. So, und was passiert bei so einem Christen? Da zieht die Mächte regelrecht an. Über was du die ganze Zeit sprichst, das ziehst du dir an. Das ist wie eine Einladung für diese Mächte. Also achtet darauf, nirgendwo wird uns befohlen, die Tiefen Satans ins ganze Zeug zu erforschen, sondern das Wort Gottes sollen wir erforschen. Und darin stark werden, das sind die Söhne Gottes. Amen. Also diese Form habe ich sehr selten getroffen, aber auch schon durchaus. Und es ist schwierig, die Leute auf die Spur zu kriegen. So, aber die Form, die weitaus mehr vorkommt, diese ungesunde Reaktion auf das ganze Thema geistlicher Kampf, ist Furcht und Ignoranz. Furcht, Christen haben Furcht davor. Und ich wiederhole nochmal das Zitat von Corrie ten Boom, die Holocaust-Überlebende, kennt fast jeder von uns hier. Und sie war auch im Befreiungsdienst tätig. Und Corrie ten Boom hat gesagt, die Furcht vor Dämonen kommt von den Dämonen selbst. Fand ich sehr gut, das Zitat, denn die Frau weiß, wovon sie spricht. Und das Thema Furcht im KZ hat sie ja durchstudiert, hat sie durchgetragen. So, also wenn du Furcht hast vor Dämonen, wenn du Furcht hast vor geistlichem Kampf und dich so verhältst wie der Strauß bei Gefahr, der seinen Kopf in den Sand einbuddelt und keiner sieht mich, keiner hört mich, wisst ihr? Das hat nichts mit dem Kind Gottes zu tun, denn die vollkommene Liebe Gottes treibt die Furcht aus. Und die Wahrheit an dessen, was Christus getan hat am Kreuz, treibt die Furcht aus. Amen. Keinerlei Furcht. Das ist das Merkmal eines Kindes Gottes, was in Gott, dem Vater und seiner Liebe gegründet ist, in Christus. Hab keine Furcht. Wohl bemerkt, ich habe das schon zum Seminar gesagt, weil viele Christen denken, okay, ich bin alles, bei mir ist alles in Ordnung. Ich habe keinerlei dämonische Belastung, ich habe keinen geistigen Kampf. Mir geht's super, ich lebe mein Leben. Was du hier redest, es ist bei meinem Leben keine Realität. Okay. Dann lass dich mal erleuchten. Wenn du so sprichst, stehst du unter einem Geist der Ignoranz und einem Geist der Täuschung. Das ist das Erste, was der Teufel tut. Die Christen täuschen über das Thema geistlichen Kampf, keiner spricht mehr davon und dass man möglichst das ignoriert. Das sind zwei Mächte, die ganz eng zusammenarbeiten. Also brauchst du schon Befreiung vom Geist der Ignoranz und vom Geist der Täuschung. Und dann, wenn das nicht gelingt, dann schickt der Teufel seinen nächsten Türöffner. Und das ist Furcht. Furcht vor der Zukunft, Furcht vor den Mächten der Finsternis, Furcht vor dies, das und jenes, Furcht vor Ablehnung, Furcht vor Versagen, alles diese Dinge. Und wenn du diese Tür öffnest, weil du nicht gesättigt bist von der Liebe Gottes, schickt er den Ersten rein. Das ist Furcht. Nach Furcht kommt Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Depression und du liegst flach und bist vollkommen ineffektiv für Gott und sein Reich. Das nennt man geistliche Opfer. So, aber wo geht das los? Weil du die Tür geöffnet hast durch Furcht, Ignoranz und Täuschung. Also, genau. So, plötzlich auftretende Entmutigung. Unerklärlich, in deinem Leben geht alles gut. Plötzlich auftretende Entmutigung ist ein Zeichen, dass du von Hexereimächten angegriffen wirst. Lass Entmutigung nicht zu. Gründe dich in Gott, gründe dich in seinem Wort, in seiner Liebe. Und sag, heute nicht mit mir, geh raus. Dahinter steht Hexerei. Die Hexen und die Hexer in dieser Region, Richtung Osten, haben ihr Zentrum, wo die 24 Stunden beten und fasten. Die fasten und beten mehr wie die Christen. Und was machen sie dort? Sie senden beständig zwischen nachts um 12 und um 3 Flüche gegen dich, gegen jede Gemeinde. Das ist ihr Auftrag. Und wenn sie ihren Auftrag nicht erfüllen, werden sie gepeinigt von den Führerdämonen, die in ihnen sind. Bei Gott ist freiwillig, bei ihnen ist es ein Zwang. ...1988, schon eine Weile her, ne? 35 Jahre. Das kann nicht sein, das ist wichtig, dass ich das letzte Zeichen jetzt nicht finde. Das hat Derek Prince in seinem Buch mal mit abgedruckt und da, das hat ihm eine Frau erzählt, die war essen gewesen im Restaurant, hier. Die war im Restaurant gewesen 1988. Und während sie im Restaurant schön beim Essen sitzt, kommt eine Gruppe von Satanisten rein und macht Werbung für ihren Götzen da, für ihren Gott, für Satan. Und überreicht den Leuten im Restaurant kein Traktat, sondern ihr Programm. Und wenn sie ihnen beitreten, das ist das Programm, wofür sie täglich fasten und beten. So. Und die Frau hat dem Derek dann mal den Zettel gegeben. Und das war 1988. Und das sind 6 Gebetsschwerpunkte der Satanisten. Und wenn sie beten, werden gefallene Engel und Dämonen freigesetzt. Wenn wir beten, werden Engel Gottes freigesetzt. So, deswegen ist das Gebet so wichtig. So, jetzt nehmen wir mal die 6 Punkte durch. Und dann hinterher kannst du dich mal fragen, haben diese Gebete der Satanisten, diese Seite, die haben sich ja verändert, haben die eine Auswirkung auf dein Leben oder nicht? Und da kannst du sehen, ob du unter geistlichen Angriffen stehst oder nicht. Punkt 1, da betrifft dich nicht persönlich, aber die beten schon seit 35 Jahren mindestens, erster Gebetsschwerpunkt, dass sich der Antichrist bald zeigen möchte. Weil dann können sie schalten und walten, wie sie wollen. Ist die Antwort erfüllt? Noch nicht, aber sehr bald. Das ist schon um die Ecke. Zweitens, dass Menschen, die im geistlichen Dienst stehen, leider Missionare fallen. Dafür fasten und beten sie täglich. Dass Leiter im geistlichen Dienst und Missionare fallen durch Sünde. Du hörst jetzt von Sachen in den letzten Jahren, wo du es nie für möglich gehalten hast. Auch jetzt erst, vor ein paar Tagen, wo ich es nie für möglich gehalten hatte, dass so ein Mann, dass da sowas angelastet wird. Aber das sind die Auswirkungen dieser Gebete. Bete für deine Leiterschaft und für die Missionare draußen, die wir kennen. Punkt 3, dass Dienste und Werke Gottes vernichtet werden. Wie viele Werke und Dienste Gottes sind schon eingegangen? Und Punkt 4, da kannst du 90% der westlichen Christenheit einbeziehen, dass sich das Gebet schon erfüllt hat. Da beten sie, dass die Christen selbstgefällig werden, Frieden mehr als alles andere haben möchten und in Gemeinden gehen, die nicht das volle Evangelium predigen. Und die von Pastoren geleitet werden, die Frieden halten, gleichgültig, welche gewaltigen Sünden auch vorhanden sein mögen. Menschenbezogen, menschengefällig. Und das sind ca. 90% aller westlichen Gemeinden. Im Frieden, selbstgefällig, lass mich noch in Ruhe, besprich mich nicht an, konfrontiere mich nicht mit meinen Sünden, dann dicke ich aus. Dann zahle ich keinen Zehnten mehr und dann gehe ich aus der Gemeinde. Ja, so geht es heutzutage. Also ihr könnt der Hinsicht dankbar sein, dass ich euch immer mal beanbiegse, aber dann, weil das ist vom Heiligen Geist, der uns ermahnt. Und hab keine Gemeinschaft mit solchen Christen. Die ziehen dich runter und die ziehen dich in ein humanistisches, religiöses Ding rein und der Einfluss raubt dir das geistliche Leben. Mit denen sagt Paulus ganz deutlich, sollst du keine Gemeinschaft haben, die eine Form der Gottseligkeit haben, auch deren Kraft verleugnen, von diesen wende dich ab. Zum Thema Einheit, Liebe und so weiter. So, dann der 5. Punkt. Und das ist natürlich heftig. Und da findet sich jeder von uns wieder. Dass die Christen mit dem täglichen Beten und mit dem Fasten aufhören. Das ist ein Gebetsschwerpunkt schon seit 35 Jahren. Ich kann mich noch zurück erinnern, wo wir in Liechtenstein waren. Wie viele Gebets- und Fastentage der Gerb damals ausgerufen hat. Das, ihm war das auf dem Herzen, für das Land zu beten, in Fasten und Gebet den Herrn zu suchen. Das sind die geistlichen Opfer. Und die Satanisten fasten und beten, damit die Christen das nicht machen. Weil Satan fürchtet einen Christen, der fastet und betet. Weil dieser Christ ist für ihn unantastbar und er sorgt noch für Zerstörung im Reich der Finsternis. Weil durch Fasten und Beten deine Gebete richten unheimlich viel Zerstörung an im Reich der Finsternis. Deswegen will er das mit aller Macht verhindern. Wisst ihr, mal bei so nette Veranstaltungen, Informationsabende, Konzerte und musikalische Veranstaltungen, ist alles gar nicht schlecht. Damit hat Satan kein Problem. Da schickt er nicht mal einen Dämon vorbei. Weil wenn die Christen in solchen Dingen Unterhaltung lieben, dann sind sie für ihn nicht gefährlich. Das sagt er, macht weiter so. Aber wenn ein Christ anfängt, dem Wort Gottes gehorsam zu sein und Gott aufzubringen, im Fasten und Gebet für die Menschen einzustehen, dann scheinst du als Licht in der Finsternis. Und dann schickt er seine Horden hin, um dich müde zu machen zum Gebet. Dein Fleisch hochzufahren. Nee, ich will jetzt nicht fasten. Ja? Und die ganzen Dinge. Und da musst du das Kreuz anwenden, überwinden und dann kommt der Sieg. Amen. Denn gebt dem Teufel keinen Raum. Wollen wir in unserem Leben die Gebete der Satanisten erfüllen? Oder wollen wir den Willen unseres Vaters tun? Und der Punkt 6, der ist auch krass, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, auch im charismatischen, pfingstlichen Bereich. Sie beten und fasten, dass die Gaben des Heiligen Geistes ignoriert werden. Oh oh. Weil ein Christ, der Gott dient in den Gaben des Geistes, kommt ihnen entgegen auf einer Ebene, die ihnen weit überlegen ist. Ein Christ, der den Mächten begegnet auf der menschlichen Ebene, kann leicht überwunden werden auf der Ebene des Heiligen Geistes. Bist du kilometerweit ihnen überlegen. Und sie fliehen vor dir, wenn sie nur in deine Nähe kommen. Ein geisterfüllter Christ, der an den Gaben des Geistes dient, der täglich in Sprachen, der Sprachen reden, Gabe des Geistes. Wie gebrauchst du die? Paulus sagt, lass die Gabe nicht außer Acht, die dir gegeben wurde unter Handauflegung. Gebrauche sie, setze sie ein zur Selbstauferbauung und zur Fürbitte. Wir sind fast alle in Sprachen beten. So, wie setzt du deine Gabe ein? Die Geistesgabe. Ignorierst du das in deinem Alltag? Dann erfüllst du die Gebete der Satanisten, weil sie fürchten das Sprachengebet mehr wie alles andere, weil dann betet der Heilige Geist durch dich. Setz es ein. Dann bist du auferbaut und du betest im Geist. Amen. Steht übrigens in Epheser 6, Vers 18, die letzte Waffe nach dem Wort Gottes steht, flehen im Geist. Und das ist die höchste Form der Fürbitte, die wir noch lernen dürfen. Und nicht erst, wenn Zeiten der Not kommen. Sondern lasst uns jetzt schon flehen im Geist für die Menschen, die gebunden sind, unter der Knechtschaft des Satans stehen, die noch ungläubig sind. Amen. So, die Geistesgaben ignorieren ist ihr Gebetsschwerpunkt. Bevor ich das gelesen habe, der Herr gibt mir manchmal schon das nächste Schwerpunktthema, bevor ich anfange, darüber zu reden, lange vorher. Und bevor ich das gelesen habe, hat der Herr mir gesagt, der nächste Gebetsschwerpunkt, wo wir uns mal näher damit beschäftigen, sind die zwei Befehle, die Paulus gegeben hat in 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe und eifert nach den Gaben des Geistes. Weil die Braut von Jesus Christus hat diese zwei Merkmale. Ein Christ, der nicht nach den Gaben des Geistes strebt, gehört nicht zur Braut von Jesus Christus. Weil die Gaben des Geistes sind der Schmuck der Braut. Wenn du sie ablehnst, beleidigst du den Bräutigam. Vor 50, 60 Jahren in der ehemaligen DDR hat ein Bruder vom Herrn, ich glaube, 10 oder 12 Merkmale bekommen, die notwendig sind, dass ein Christ entrückt wird. Und jeder, der zur Gemeinde gehört, läuft jeden Sonntag dran vorbei. Die stehen nämlich hier an der Seite. Und ein Punkt ist, erfüllt sein mit dem Geist Gottes und in den Gaben des Geistes dienen. So, denk mal das nächste Mal dran, wenn du wieder gehindert wirst im Sprachengebet oder wenn wir uns zum Gebet treffen, wenn dich was hindert, hast du mit einem geistlichen Attacke zu tun. Mit Dämonen, die sagen, nee, da habe ich Sprache, das klingt doch so putsch, das versteht kein Mensch und so weiter und so fort. Das sind alles Gedanken von Dämonen, die dich hindern. Aber der Heilige Geist sagt in dir, steh auf, bete in Sprachen, mach es laut, lass es raus. Dann ist der Geist Gottes am Wirken. Amen. Wie viele Gemeinden, die ich kenne seit vielen Jahren, pfingstlich charismatische, die Geistesgaben fließend hatten in den Versammlungen, Sprachenrede, Auslegung, Worte der Erkenntnis, prophetische Worte. Wo ist es heute? Was kam rein? Eine dämonische Lehre, gesellschaftsrelevant zu sein. Wodurch Paulus sagt, dass die Gaben des Geistes dazu dienen, Ungläubige zu überführen. Wenn du der evangelischen Allianz beitreten willst, die Pfingstgemeinden müssen sich alle verpflichten, in ihren Gottesdiensten nicht mal in Sprachen zu beten. Oh, was steckt da dahinter? Welcher Geist verbietet das Reden in neuen Sprachen? Der Heilige Geist niemals, der will es ja. Es ist ein anderer Geist. Es ist ein religiöser Geist, humanistischer Geist, und dahinter stehen gefallene Engel. So, also hüte dich vor Furcht, Ignoranz, vor Täuschung und die Überbetonung, das sehe ich bei uns ja nicht so der Fall. Das sind nochmal spezielle Leute. So bewahrst du deine Freiheit in Christus, Wachsamkeit, Gedankenveränderung, gib dem Teufel keinen Raum. Gut, das war der Nachtrag zu letzten Sonntag, das war mir nochmal wichtig.